Predige heute Morgen über Offenbarung, Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Offenbarung 3, Vers 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich weiß deine Werke, dass du den Namen hast, du lebest und doch tot bist. Werde wach und stärke das Übrige, das am Sterben war. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen vor meinem Gott erfunden. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Personen in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit dir in weißen Kleidern einhergehen, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern angetan werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ist eine Ermahnung, werde wach. Ist die Frage, ob Sie heute Morgen wach sind oder ob Sie nur aufgewacht sind. Ist ja oft noch ein Unterschied. Diese Gemeinde in Sardes liegt in Kleinasien. Die Stadt Sardes war berühmt als Residenzstadt des legendären Königs Krösus von Lydien. Ja, sagt man ja heute noch, dass irgendjemand ein Krösus sei, meistens finanzieller Art. Und diese Stadt Sardes lag auf einer fast uneinnehmbaren Bergspitze, so einem Bergrücken, wurde aber dennoch zweimal erobert. Und das ist interessant und hat sicher etwas mit unserer Geschichte zu tun. Und zwar das erste Mal von dem König Kyros. Er umringte diese Stadt von Weitem, sah oben diese tolle Bergfestung, in die man nicht hineinkam. Aber dann sah zufällig einer seiner Soldaten, wie dort einem der Bewacher, oben dieser Wächter auf der Mauer, sein Helm über die Mauer fiel, in eine Schlucht. Und in einem unbemerkten Augenblick, so dachte er, kletterte der über die Mauer an gewissen Felszacken herunter in die Schlucht und holte sich seinen Helm zurück. Das sah dieser Soldat und beobachtete genau, wo der lang geklettert war. Und in der Nacht haben dann verschiedene mutige Soldaten denselben Weg gewählt, um an diesen Felszacken hochzuklettern auf die Festung. Und sie trauten ihren eigenen Augen nicht, als sie oben ankamen. Auf der Stadtmauer gab es keine Wächter. Die waren ihrer Sache so sicher, dass diese Festung uneinnehmbar war, dass sie noch nicht mal nachts Wächter auf die Mauer gestellt haben. Und so konnten sie dann relativ mühelos diese Stadt erobern. Warum? Weil sie nicht gewacht haben. Fast genau das Gleiche hat sich einige Zeit später wiederholt mit dem König Antiochos, der auch diese Stadt von Weitem umringt hat. Und siehe da, an der ähnlichen oder gleichen Stelle sind wieder Soldaten hochgeklettert. Und als sie oben ankamen, gab es wieder keine Wächter. Und so konnte sie mühelos ein zweites Mal erobert werden. Und vielleicht ist das eine gewisse Parallele zu dieser Gemeinde. So Christen sind ja oft ähnlich wie die Leute ihrer Umgebung, dass die sich ähnlich verhalten. Und in diesem Fall hat die Gemeinde auch so ein bisschen geschlafen. Die waren eigentlich ganz zufrieden mit sich selbst. Es war eine Gemeinde, in der es keine Spaltungen gab. Es gab keine Irrlehren. Sie waren in ihrer Stadt ordentlich angesehen. Man wusste, die Christen, das sind gediegene Leute. Und das war natürlich für diese Christen schön. Sie hatten keine Feinde. Und sie hatten sogar eine gewisse christliche Arbeit. Sie hatten Mitarbeiter. Sie haben gespendet für dieses und jenes. Sie haben sicher auch sozial etwas getan. Und doch sagt Jesus ihnen: Du hast den Namen, dass du lebst, aber du schläfst. Er stellt sich ihnen vor als der, der sieben Geister Gottes in der Hand hat. Das heißt, er hat sie. Sein Bild der Vollmacht Gottes könnte man näher erklären. Und er betrachtet diese Gemeinde und sagt: Du schläfst. Schade für dich, denn du könntest ja auch wach sein. Viermal wird das Wort Name erwähnt. Ein großer Name alleine tut es nicht. Ein großer Name allein tut es nicht. Sie haben ihre Zeit damit verbracht, etwas zu tun. Und Jesus sagt, es gibt nur einige wenige unter euch, die keine besudelten Kleider haben. Jetzt wäre die Frage, was bedeutet das, ein besudeltes Kleid zu haben? Ich denke, die Leute haben sicher nicht nur beim Essen nicht aufgepasst, dass sie sich da bekleckert haben. Und die hatten wahrscheinlich auch Waschpulver oder ähnliche Mittel der damaligen Zeit, um ihre Kleider sauber zu machen. Sondern besudelte Kleider heißt, dass ihr Lebensstil irgendwo nicht in Ordnung war. Besudelte Kleider ist oft ein Bild dafür, dass auf sexueller Ebene Dinge nicht in Ordnung sind. Wahrscheinlich lebten die genauso sexuell freizügig, wie das heute möglich ist. Nur haben wir es heute leichter, die Pille macht es leichter. Das gab es damals noch nicht. Sie lebten auf diesem Gebiet so, wie es ihnen Spaß machte, vielleicht sogar noch mit dem missverstandenen Liebesgebot Gottes, liebet einander, dass man das vielleicht auch so missverstand. Und Jesus sagt an der Stelle nicht, es ist schön, dass ihr so lebt wie eure Umgebung, sondern er spricht von besudelten Kleidern. Junge Menschen sind heute schon mit 13, 14 Jahren wach auf diesem Gebiet. Ob sie auch wach sind für Gott, ist eine andere Frage. Bei Gott schlafen viele Leute. Man kann seine Kleider natürlich auch besudeln durch finanzielle Dinge. Wie viel wird nicht um des eigenen Vorteils willen irgendwo zur Seite geschoben, weggebogen, Zahlen korrigiert, Namen verändert, Rechnungen erhöht oder erniedrigt oder ganz unter den Tisch fallen gelassen, sodass man auch auf diesem Gebiet seine Kleider besudeln kann. Ich denke gerade an die Führung der DDR, die im Moment so etwas ins Abseits geraten ist, wo man sieht, man kann anderen Sozialismus predigen und selbst Feudalismus leben. Man kann sich selbst besudeln, indem man seinen eigenen Vorteil sucht, wobei man es sicher nicht nur dort anprangern kann. Ich denke an einen Fernsehprediger in den USA, der gerade vor kurzem verurteilt wurde zu vielen Jahren Zuchthaus. Er hat anderen den Glauben an Jesus gepredigt, aber sich dabei finanziell selbst bereichert und auch sexuell sehr freizügig gelebt und ist jetzt für viele Jahre verschwunden. Und wenn wir nicht nur auf andere deuten, dann muss eigentlich jeder zugeben, dass er mindestens in Gedanken diese Dinge als Versuchung kennt, sowohl auf sexueller Ebene als auch in der Frage, sollte man nicht vielleicht manchmal die Wahrheit ein bisschen verdrehen, um Vorteile zu haben und die Lüge pflegen. Diese Christen damals lebten also so wie ihre Umgebung. Sie waren angesehen, ordentliche Bürger und trotzdem sagt Jesus, ihr habt besudelte Kleider und schlaft. Eigentlich seid ihr schon am Absterben. Wenn ich schlafe, kann ich auch träumen. Die träumten vielleicht von dem Supermann, den sie irgendwann mal bekommen würden, vielleicht von dem Traumjob, vielleicht von ihrer tollen Wohnung, die sie haben würden, oder ihrem Haus, und waren trotzdem schlafend für Gott. Die Gemeinde stirbt ab. Warum? Weil ihr die Wächter fehlen. Der Befehl, der im Neuen Testament am häufigsten wiederholt wird, ist der zu wachen. Der Befehl, der im Neuen Testament am häufigsten wiederholt wird, ist der zu wachen. Und wenn es hier heißt, werde wach, dann heißt es eigentlich nicht nur wie morgens, wo man sagt, steh auf, werde wach, sondern eigentlich müsste man übersetzen, werde wachend. Das ist ein Unterschied, ob ich wach bin oder ob ich wache. An der Stelle hieß es eigentlich, werde wachend. Ja, vielleicht warst du schon wach, aber werde wachend. In der Bibel hängt Wachen immer mit Beten zusammen. Wachen und Beten sind Geschwister. An der Stelle kann man fragen, bin ich im Gebet wach? Oder habe ich das einfach in meinem Lebenslauf irgendwo so ein bisschen eingeordnet, vielleicht auch weggeordnet oder zugeordnet? Bin ich wirklich ein wacher Beter, der immer wieder diese Verbindung sucht mit Jesus und dadurch das begreift, was Gott gerade im Moment möchte? Wach sein bedeutet aber nicht nur wach im Gebet, es bedeutet auch wach im Wort Gottes zu sein, das Wort gerne aufzunehmen, solange ich es kann. Mancher sagt, wenn ich alt bin, werde ich die Bibel lesen und dann sind seine Augen so trüb, dass er überhaupt nichts mehr lesen kann. Und wenn er noch Kassetten hören könnte, wäre es ja noch schön, aber mancher ist dann schon so schwerhörig, dass er selbst das nicht mehr aufnehmen kann. Er hat die Zeit verpasst, für das Wort wirklich wach zu sein. Wach heißt wach für das Gebet, wach für das Wort, wach für die Gemeinschaft der Christen, wach für die Verantwortung, in die Jesus mich stellt in meiner Umgebung. Wachen und Beten, in unserer Gemeinde wird relativ wenig gebetet. Wenn wir als Beter zusammenkommen, sind wir immer ganz wenige Leute. Wir beten trotzdem gerne. Manche sagen, die beten so perfekt. Finde ich ja nicht schlimm, wenn jemand perfekt zu beten scheint, obwohl derjenige das nicht empfindet. Wenn jemand sich daran stört, soll er doch die Beter sammeln um sich, die nicht so perfekt beten, und mit ihnen neu beginnen. Stellen Sie sich vor, da geht jemand auf den Tennisplatz und sieht einen tollen Tennisspieler, der toll spielen kann, und sagt er, da gehe ich nie wieder hin, weil der so toll spielen kann. Nein, soll er mit anderen spielen, die weniger gut spielen. Ich sehe das nicht als Wertung jetzt. Ich denke nur, es ist wichtig zu beten. Ich werde immer irgendetwas finden, was mich persönlich im Hintergrund lässt. Ich finde es gut, mit anderen zusammen zu beten und diese Leute anzusprechen, zu überlegen, mit wem könnte ich mich denn treffen, um zu beten. Es müssen ja nicht die sein, die schon da sind. Es können andere sein, früh morgens, irgendwann mittags, abends, in der Privatwohnung, im Gemeindehaus. Wichtig ist, zu wachen und zu beten. Und da führt kein Weg dran vorbei. Anders wächst eine Gemeinde nicht und anders wächst auch der Glauben nicht. Wachen und beten. Dazu muss natürlich irgendwo auch das eigene Leben passen. Und das ist wichtig. Denn wie soll ich beten, wenn mein Leben nicht stimmt? Dann kann ich mir das Beten auch sparen. Wir erwarten etwas von Jesus. Das ist zu Recht. Wir dürfen etwas erwarten. Trost, Frieden, Führung, Segen, soweit möglich Heilung. Dass er meinen Charakter verändert. Dass er mir hilft, sein Wort zu verstehen. Dass er zeigt, wofür ich beten kann. Welche Aufgaben ich übernehme, er führt. Aber ich soll nicht nur etwas von Jesus erwarten, sondern er erwartet auch etwas von mir. Er erwartet, dass ich ihm mein Herz als Wohnung zur Verfügung stelle. Jesus erwartet, dass ich ihm mein Herz als Wohnung zur Verfügung stelle. Er wartet darauf, dass ich mein Geld ihm öffne. Dass er über meine Zeit verfügen kann. Dass er mir Aufgaben zeigt, die er mir zuordnet. Vielleicht sind das ganz andere Aufgaben als die Leute, die ich bisher immer beobachtet habe. Darum geht es ja nicht, dass ich andere beobachte, sondern ihn frage, was hast du mit mir vor? Das ist wichtig. Und dann auch zu sehen, ob ich es alleine oder mit einem anderen zusammen tun kann. Jesus sagt hier, eure Werke sind nicht vollkommen vor Gott. Wir werden nicht durch Werke gerettet. Und wir wollen hier nicht eine neue Werkfrömmigkeit aufbauen. So wie im Islam, dass dann am Ende Allah da so eine Waagschale hat und da legt er in die eine Schale die guten Werke, in die anderen legt er die schlechten Werke und dann, je nachdem, was schwerer ist, wird man dann ins Paradies kommen oder in die Hölle geworfen. Darum geht es nicht. Ich bin nicht errettet, weil ich gute Werke tue, sondern weil Jesus für mich starb. Und das ist ganz wichtig. Er starb aus Liebe zu mir und zu Ihnen. Er hat mich erlöst, aber die guten Werke sind eine Folge des Glaubens. Und deshalb, wenn die guten Werke fehlen, dann zeigt sich oft auch, dass der Glaube fehlt. Viele Leute glauben gedanklich richtig. Diese Leute hier werden nicht getadelt, die haben nichts Falsches geglaubt. Sie haben nur nicht danach gelebt. Und so glaubt mancher das Richtige, aber sein Leben spiegelt es nicht wider. Und da fragt Jesus dann, ob dieser Glaube nicht vielleicht doch tot ist. Im Epheserbrief heißt es, dass er gute Werke vorbereitet hat, damit wir sie tun. Gute Werke vorbereitet, damit wir sie tun. Die einfachste Form, sich Gott zu verweigern, ist die, ihn gar nicht zu fragen, was hast du mit meinem Leben vor? Die einfachste Form, sich Gott zu verweigern, ist die, gar nicht zu fragen, was hast du mit meinem Leben vor? Wenn ich ihn frage, wird er mir irgendwann klar machen, was ich tun könnte. Ganz einfache Dinge, vielleicht werden sie im Laufe der Zeit mehr Verantwortung beinhalten. Er wird mich führen und einsetzen. Wenn jemand sagt, ich habe doch keiner Fliege etwas zuleide getan, deshalb werde ich doch irgendwann auch mal da in der Ewigkeit auf der richtigen Seite sein, bin ich immer sehr betrübt. Denn dadurch, dass ich keiner Fliege etwas zuleide tue, bin ich bei Gott noch lange nicht angenommen. Gott hat uns keinen Fliegenglauben geschenkt, sondern einen Glauben an Jesus. Und dann möchte er meine Zeit, meine Kraft, meine Fantasie und mein Leben für sich einsetzen. Stellen Sie sich einen Chef vor, der in seine Abteilung kommt und fragt, wie läuft's? Wie ist es gegangen? Und da sagt ihm ein Mitarbeiter, ich habe keine Unordnung gemacht heute. Der Chef wäre begeistert und fragt, was haben Sie denn sonst noch getan? Sagt er, ja, ich habe keine Unordnung gemacht, Sie können schauen, ist alles noch so, wie es war. Manche Leute denken, das wäre der Glauben, dass ich nichts Böses tue, keine Unordnung in meinem Leben mache. Das ist viel zu wenig. Jesus möchte nicht nur Leute, die ein bisschen brav sind, er möchte Leute, deren Leben ihm gehört, die er dann auch einsetzen kann. Und vielleicht wird es dabei auch einmal knirschen und durchaus Unordnung geben, vorübergehend. Nicht eine Unordnung, die schuld ist, aber einfach, weil Dinge sich in Bewegung setzen. Jesus fordert die Leute auf, Buße zu tun. Buße heißt umdenken lernen. Ich komme noch einmal zur DDR. Ich denke, im Moment geschieht dort gerade ein Umdenkprozess. Vielleicht hat er was mit Gott zu tun, vielleicht auch nicht, das sei dahingestellt. Aber die Leute lernen umdenken, indem bestimmte Werte im Moment nicht mehr gefragt sind. Dafür tauchen andere auf und alle Leute sind jetzt ein bisschen unsicher und überlegen, in welche Richtung geht dieses Denken und Leben und die Strukturen, die dazu passen, weiter. Umdenken lernen geschieht dort, wo mein Leben Jesus offen ist. Da werden bestimmte Werte abgetan. Und neue Werte tauchen auf. Vielleicht bin ich vorübergehend sehr unsicher, weil ich nicht genau weiß, was richtig ist. Aber Jesus hilft mir Stück für Stück weiter, umdenken zu lernen und die richtigen Prioritäten kennenzulernen. Er spricht von weißen Kleidern. Weiß ist ein Bild der Erlösung, der Reinheit. Er sagt, die Leute, die diese weißen Kleider haben, die sind es wert, dass sie mit mir so in der Ewigkeit verbunden sind. Sie haben einen überwindenden Glauben. Weiße Kleider, ein Bild der Reinheit, sicher kein Bild der Fehlerfreiheit. Fehlerfrei ist keiner, ich auch nicht. Aber in der Bibel steht es, wenn wir im Licht wandeln, wie er Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Und dann haben wir reine Kleider. Das finde ich das Schöne, dass Jesus die Leute nicht nur verurteilt und mit ihnen schimpft über ihre besudelten Kleider, sondern er hält ihnen weiße Kleider hin und sagt, bitte, tausche doch, nimm doch meine Kleider und leg das andere ab. Und du wirst ein ganz neues Leben und eine ganz andere Lebensqualität kennenlernen. Glauben ist immer überwindender Glaube. Wer überwindet, heißt es ja hier. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. In dem Wort überwinden steckt das Wort über, dass man irgendwo darüber kommt. Und wenn der Glaube mich sozusagen nach oben zieht, dann werde ich immer wieder Dinge überwinden, die mich nach unten ziehen. Insofern einen überwindenden Glauben haben. Und darüber können wir Gott loben, dass er uns nach oben zieht. Jesus spricht von diesen weitesten Kleidern, dass er diesen Namen sogar vor seinem Vater bekennt, aber auch, dass diese Gemeinde wiederbelebt werden soll. Ich weiß nicht, wer unter uns vielleicht schon mal wiederbelebt wurde. Weiß ich nicht, vielleicht ist so jemand unter uns. Es kann in einem Krankenhaus geschehen mit technischen Apparaten, dann ist es vielleicht noch relativ einfach oder mit irgendeiner Spritze. Wenn das so manuell geschieht, durch Herzmassage, kann es sehr hart sein, sehr wehtun. Ich hörte gerade von jemand vor kurzem, dem bei diesem Akt verschiedene Rippen gebrochen wurden, durch diesen massiven Einsatz. Aber das war noch nicht mal das Entscheidende. Entscheidend ist, dass derjenige wieder lebt. Und wenn Jesus Gläubige sozusagen wiederbeleben möchte, eine Gemeinde, dann kann es sein, dass er manchmal etwas Druck ausübt, um Leute wach zu machen, dass sie wirklich wieder auf ihn achten, dass sie Beter werden und ihm vertrauen. Dass sozusagen der Sauerstoff des Evangeliums wieder in alle Kapillargefäße der Gemeinde und damit auch des Lebens des Einzelnen hineinkommt. Er spricht von dem Buch des Lebens, in dem die Namen derer stehen, die überwinden. Soweit ich dieses Buch des Lebens verstehe, das taucht ja bei Mose schon auf, werden dort die Namen der Gläubigen nicht hineingeschrieben, sondern es werden die Namen derer, die nicht gläubig werden, gestrichen. Der Mose sagte mal Gott, als die Sache mit diesem goldenen Kalb war, streiche doch meinen Namen aus dem Buch, ja, und errette das Volk. Und er sagt Gott, ich streiche oder tilge den Namen dessen, der sündigt, aus diesem Buch. Ja, deinen Namen werde ich nicht streichen. Ich denke also, dass unsere Namen in diesem Buch stehen, dass aber die Namen gestrichen werden, deren Herz nicht Jesus gehört und folgt. Und es ist gut, in diesem Buch zu stehen, denn es ist sozusagen die Bürgerliste des neuen Jerusalems. Zurzeit ist ja viel die Rede von Übersiedeln und Umsiedeln und Einbürgern. Wenn jemand nicht diese himmlische Staatsbürgerschaft hat, hat er auf jeden Fall immer eine unzureichende Staatsbürgerschaft, egal wozu er gehört. Zu diesem himmlischen Reich müssen wir gehören, dass unser Name dort geschrieben ist. Jesus will sich in der Ewigkeit zu diesen Menschen bekennen und sagt, dort, wo Leute schlafen, könnte es sein, dass er wie ein Dieb über sie kommt, er wird ja wiederkommen, und sie dann sehr beschämt sind. Wachen und Beten hängen zusammen. Jesus wird uns nicht überraschen, auch nicht als Dieb, wenn wir täglich uns von seiner Hand führen lassen. Wenn wir täglich uns von seiner Hand führen lassen, dann wird er uns nicht überraschen wie ein Dieb in der Nacht. Warum? Weil wir ja ständig schon in Verbindung mit ihm stehen und leben. Und es wäre schön, wenn wir in dieser Weise wachen und ihn lieben und ehren. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du uns ermutigst zu wachen, dass du wohl Fehler und Schwächen beim Namen nennst, aber auch dieses weiße Kleid der Erlösten anbietest, diese Reinheit, die durch deine Vergebung entsteht. Darüber loben wir dich. Wir beten, dass du die Einzelnen segnest, dass deine Liebe leuchtet, dass aber auch Falsches abgetan wird und du deine Gemeinde stärkst und wachen lässt. Amen.